Die Enden der Welt, so heißt das neueste Buch von Roger Willemsen. Es ist eine Reise kreuz und quer durch die Welt auf der Suche nach äußeren und inneren Randgebieten, hinter denen es kein Weiterkommen mehr gibt. Ein neues Ende der Welt hat sich vor einer Woche in Japan aufgetan und damit hat das Buch eine Aktualität, die so eigentlich nicht unbedingt gedacht war. Domradio-Redakteurin Birgit Schippers hat Roger Willemsen auf der Lit Cologne getroffen.
Sie waren bereits in Tokio, beschreiben es auch in Ihrem Buch als ein Ihnen fremdes Terrain, ein Ort der Einsamkeit, ja, ein Ort, den Sie dann auch gerne wieder verlassen. Jetzt haben wir diese Bilder des schier unerträglichen Leids in Japan. Welche Fragen, welche Gedanken drängen sich Ihnen da auf?
Zunächst mal war es so, dass mein erster Besuch in Tokio mich sehr vereinsamt hat. Und dann habe ich wieder hingewollt, um den Dämon auszutreiben, dieser Einsamkeit. Und bin dann immer wieder hingefahren, weil mich Orte faszinieren, die ich nicht verstehe. Dazu gehört auch das, was wir als japanische Haltung erfahren. Also diese ungemeine Selbstbeherrschung, dieses Achten auf die Integrität der Person. Sie können sich nirgendwo ungefährdet bewegen in einer Großstadt wie ausgerechnet in Tokio. Wenn ich an die Bilder denke, dann muss ich sagen, es ist fast unmöglich, ein Massenschicksal wieder in lauter Einzelschicksale zu zerlegen. Eigentlich haben wir das Gefühl, wir sehen eine Welle der Bilder, eine Welle der Zerstörung, eine Zernichtung von Landstrichen, von Schöpfung. Und dann müssen wir einzelne Menschen daraus herauslösen und sagen, wen trifft es, auf welche Weise, welche unglaublichen und traurigen Geschichten sind doch zu sehen. Wissen Sie, das passiert in so einem Nachrichtenschnipsel, wenn ich eine Frau sehe, die an der Stelle da, wo irgendwo ihr Elternhaus gewesen ist, und die zieht ein Foto aus dem Dreck und erkennt darauf einen Nachbarn. Und dann bricht sie in Tränen aus, was sehr, sehr selten in diesen Bildern zu finden ist.
Jetzt ist ja auch die Zeit der Ich-bin-dagegen-Leute. Ein Thema bei der Lit Cologne, also der Atomkraftgegner, könnte man auch sagen. Den Querulanten widmen Sie einen ganzen Abend. Brauchen wir Sie oder sind Sie nur Störenfriede mit dem Halbwertzeit einer Eintagsfliege?
Sie werden sich wundern, 80% aller Entscheidungen des obersten Verfassungsgerichtes gehen auf Querulanten zurück, die irgendwo eine Gesetzeslücke entdeckt haben. Wir brauchen diesen kostbaren Rohstoff Wut. Wir brauchen die Empörung. Wir brauchen Leute, die aufstehen. Denken Sie an den Bestseller von Stefan Essel, der fast 100 ist inzwischen und der die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Co-Editor begleitet hat, der jetzt einen Bestseller geschrieben hat, der heißt Empört euch. Diese Haltung haben viele außerhalb von Politik, natürlich auch zu Japan im Augenblick, zu sagen, wir wollen nicht Wahlkampf damit machen, aber wir wollen schon sagen dürfen, dass wir nach Tschernobyl gesagt haben, dies ist ein unkalkulierbares Risiko. Und zur Erklärung der Menschenrechte gehört auch, dass unsere Sicherheit garantiert sein soll. Das ist sie nicht.
Also braucht man noch viel mehr Querulanten?
Wir brauchen zumindest Leute, die sich außerhalb von Parteien organisieren und empören und die diesem Widerstand im Sinne derer, die Opfer sind, Gehör verschaffen. Denn es sind in Tokio, auch wenn unsere Kameras darüber schweifen, so viele Menschen nicht gehört und übersehen und sind in der immensen Kraft, in der ihr Leben zerstört worden ist, nicht beobachtet. Und es ist unsere Aufgabe, Bewusstsein dafür zu schaffen und die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Sind Sie auch so einer, so ein Querulant?
Ich bin natürlich auch so einer und ich habe gegen die Atomkraft lange, lange vor diesem Unfall mich ausgesprochen und das ist aber blöde Rechthaberei. Man kann nur sagen, man arbeitet an bestimmten Stellen immer wieder da, wo man denkt, man wünscht sich Mehrheiten. Man wünscht sich eine Mehrheit gegen den Afghanistan-Krieg, man wünscht sich eine Mehrheit gegen Atomkraft und so fort. Und an einigen Stellen muss man dann traurig fast feststellen, dass die Fakten einem recht geben.
Was sagen Sie zu diesem Bild? Erst einmal Wasserwerfer gegen Atomkraftgegner und jetzt Wasserwerfer gegen Atomkraftwerke.
Ja, Sie haben recht, da ist eine Analogie. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Mann sein Augenlicht verliert, weil er gegen einen Bahnhof in Stuttgart ist und wenn ich mich daran erinnere, wie ich selber damals in Wackersdorf mit CS-Gasen besprüht worden bin, mit Demonstranten zusammen, die im Vietnamkrieg eingesetzt worden waren, diese Gase, wie in Bayern über einem abgehäuteten Stück Erde, wo ein Atomkraftwerk entstehen sollte, die Helikopter gekreist sind und wirklich Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt haben, dann muss man sich wirklich fragen, ob das in irgendeiner Weise mit Demokratie, mit dem Schutz der Minderheit unter dem Protektorat der Mehrheit noch vereinbar war. Ganz gewiss nicht. Auch wenn man sich hinterher zurücklehnt und sagt, wir haben Recht gehabt, es ist nicht gebaut worden, es wäre falsch gewesen, es zu bauen, und es ist infam im Grunde, dass man sich über den Widerstand der Protestierenden so lange hinweggesetzt hat.
Die Angst vor dem drohenden Untergang beherrscht ja auch Deutschland. Man merkt es jetzt heute, wie gierig die Katastrophenmeldungen ja auch besonders aufgegriffen werden. Das Schlimmste wird gerne ins Auge gefasst. Was sagen Sie denn zu dieser German-Angst vor Weltenden?
Wissen Sie, die haben auf der einen Seite ja recht, die Deutschen damit. Das ist eine Nationaleigentümlichkeit, die haben wir schon, glaube ich, seit der Barockzeit. Auf der anderen Seite haben die Katastrophen, wenn man sie besucht, auch eine ganz banale Seite. Ich bin zum Beispiel in Patagonien in einem Ort gewesen, da war ein Vulkan ausgebrochen und der ganze Ort war evakuiert worden. Es lag überall eine Staubdecke über dem Krankenhaus, über den Schulen, und ich ging da durch, weil ich eine Genehmigung von der Polizei hatte, und stellte fest, dass außer drei Plünderern und ein paar patrouillierenden Soldaten, die das Plündern verhindern sollten, die Wildpferde übernommen hatten, und über die Strandpromenade und da, wo früher kleine Hotels gewesen waren, gingen nun die Pferde. Und dann ist das kein katastrophales Bild erstmal. Die deutsche Angst, also die Neigung, die Apokalypse schon vorwegzunehmen, damit man sagen kann, dann bin ich besser darauf vorbereitet, die ist das Gegengift gegen die ebenso verbreitete Spaßmentalität, die grundsätzlich sagt, es geht um Fun haben und die sich radikal zur Oberflächlichkeit entschließt. Irgendwie sind die Deutschen alles in allem, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten eher etwas gelassener geworden und die Farben sind etwas heiterer geworden. Und dass sie Grund haben, immer wieder auch sich auf Katastrophen vorzubereiten, sieht man jetzt.